Hey Tobi, was wollen wir denn heute machen?
Genau das gleiche wie jeden Tag, Bibi. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen.
Aber das haben wir doch auch schon gestern gemacht.
Wie wär's dann, wenn wir über Kreativität reden?
Willkommen zum Siemens-Podcast Talking Creativity.
Autos können nicht fliegen? Wir zeigen dir, dass mit Kreativität alles möglich ist und dass diese wunderbare Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns steckt.
Hör jetzt rein und lerne mehr über deine persönliche kreative Fähigkeit und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Herzlich willkommen, liebe Kreativköpfe, zu einer neuen Folge Talking Creativity. Heute haben wir einen spannenden Gast bei uns, der viel von Kreativität und künstlicher Intelligenz versteht, Markus Zechel. Markus ist ja fast ein Siemens-Urgestein, denn er ist bereits seit 20 Jahren mit dabei und war hauptsächlich im strategischen Einkauf. Seit 7 Jahren ist er im Bereich, Achtung, Zuhören, Digitalisierung, Data-to-Value, KI-Applikationsentwicklung, Innovationsmanagement und Programmmanagement. You name it, Markus ist dabei. Seine Leidenschaft für unter anderem Innovation, digitale Transformation und KI ist, würde ich mal sagen, nicht zu übersehen. Man kann aber auch sagen, dass Markus außerdem eine Leidenschaft für Haustausche hat, von denen er und seine Familie bereits 10 hinter sich haben und das sogar international. Da würde ich mal sagen, erkenne ich eine gewisse Offenheit für Veränderungen. Hat das vielleicht auch eine Auswirkung auf seine Kreativität? Wenn man ihn fragt, ob er sich als kreativ bezeichnen würde, antwortet er mit, kommt drauf an. Da werden wir, glaube ich, nochmal nachhaken, ne? Wie er jetzt heute hier so vor uns sitzt, würde ich mal sagen, Markus sieht nach einem ziemlich glücklichen Menschen aus. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass heute so ein bisschen die Sonne in München scheint. Er sagt nämlich außerdem, dass es ihn glücklich macht, gesund zu sein, dass es seiner Familie gut geht und es macht ihn glücklich, wenn er einen positiven Beitrag zum großen Ganzen beisteuern kann.
Und hier bei uns ist, oder wie?
Wie bitte?
Und hier bei uns ist. Entschuldigung,
ja, Moment, nimm es mir nicht vorweg. Sei es privat, beruflich oder politisch. Und ich glaube, mit deiner Teilnahme hier in unserem Podcast heute trägst du zu einer wichtigen und großartigen positiven Beitrag zu mehr Kreativität in der Welt bei.
Die Pointe mag ich.
Ist das nicht schön? Und da sind wir jetzt alle gemeinsam glücklich, würde ich sagen. Und wir heißen dich nun herzlich willkommen, lieber Markus, im Podcast Talking Creativity.
Danke sehr für die nette Intro. Ich freue mich sehr, dass ich euch dabei habe. Ich bin.
Ja, vielen Dank, Markus. Hat das gestimmt, was wir da so erzählt haben? Haben wir irgendwas falsch porträtiert? Musst du noch irgendwas ergänzen?
Passt soweit ganz gut, doch.
Ja.
Also ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr über die Haustausche erfahren.
Haustausche, ja. Wir sind seit nunmehr 10-12 Jahren dabei, unser Haus anzubieten und auch fleißig Haustausche zu machen. Mhm. Und haben da sehr tolle Erfahrungen gemacht. Es ist zum Glück einfach bei uns, Haus zu tauschen, weil es im deutschen Raum und im bayerischen Raum insbesondere eigentlich keine Konkurrenz gibt, weil das für die meisten einfach nicht gerne
machen
gesehen
viele,
wir, machen total wenige. Also wir wohnen in einem Ort mit knapp 20.000 Einwohnern. Sagen wir, da wäre jetzt in Dänemark oder in Holland wären wahrscheinlich 50 Angebote. Also gerade so im skandinavischen Bereich da oben oder auch im amerikanischen Bereich gibt es da sehr viele, die das machen. Bei uns gibt es da relativ wenig Konkurrenz. Insofern schreibe ich da immer nur rein, wo ich hin möchte oder wo wir hin möchten ins nächste Jahr. Und dann kommen die letztendlich die Anfragen rein, so meistens vor Weihnachten kommen einige Anfragen und dann machen wir so eine Longlist, dann wird die im Familienverbund in eine Shortlist umgemünzt und dann telefoniert man mit 2-3 potenziellen Haustauschern und dann fixiert man eben entweder einen Haustausch oder man lässt es halt auch bleiben. Also wir sind ja nicht notwendigerweise auf Haustausch angewiesen, aber es sind in der Regel sehr interessante Leute, die das machen, in der Regel auch Leute, die es nicht unbedingt notwendig haben. Also wir haben da ganz tolle Erfahrungen gemacht, teilweise in Hausbooten gewohnt, in luxuriösen Villen gewohnt, teilweise aber auch in ganz einfachen Umfeldern. Was halt so spannend ist am Haustausch ist, dass du einfach anders Urlaub machst. Also du kriegst Tipps von Locals, die eben vor Ort sind. Teilweise kriegst du über die Nachbarschaft Kontakte, über die Familie, über die Verwandtschaft Kontakte, wenn du das möchtest und kannst eben ganz anders Urlaub machen. Und was der Vorteil ist, wenn du weg bist, dein eigenes Haus ist natürlich geschützt sozusagen. Also es wohnt jemand drin. Bei uns ist das eine oder andere Mal schon eingebrochen worden in der Nachbarschaft. Die Zeitung wird reingetragen, die Blumen werden gegossen, die Katze wird versorgt und das Ganze für lau letztendlich. Und also wir haben über 10 Haustausche noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.
Und dann aber auch im Ausland? Wie lang macht man das dann? 1-2 Wochen? Oder?
Alles zwischen 1 Woche und 4 Wochen hatten wir. Also war nicht ausschließlich im Ausland. Also wir waren vor allem im europäischen Ausland. Holland, Bretagne, Schweiz, Dänemark. Cool. Überall.
Da gibt es eine Plattform, die das vermittelt?
Da gibt es mehrere Plattformen. Also gibt es ja sehr große Plattformen.
Cool.
Und letztes Jahr waren wir zum ersten Mal.
Aber man braucht halt ein Haus, ne? Man braucht ein Haus.
Ja, du kannst auch eine Wohnung anbieten. Also es heißt bloß Haustausch, aber eine Wohnung, also auch in München gerade natürlich in so Oktoberfestzeit wirst du überrannt werden.
Das
schätze ich mal mit Angeboten.
Ja. Cool. Da haben wir auch jetzt was über Haustausch gelernt.
Ich wollte gerade sagen, nachher Wochenende prüfe ich das direkt mal.
Sehr gut, aber wir wollen jetzt auch mehr über Kreativität lernen, würde ich mal sagen, oder?
Wenn es unbedingt sein muss, Bianca.
Ja. Also ich habe heute mal wieder Lust.
Ja, sehr gut. Bitte.
Die wichtigste Frage.
Also Markus, jetzt Butter bei die Fische.
Das ist eine Überraschung für die ZuhörerInnen, die sehr oft in den Podcast hören, die allererste Frage.
Also quasi
Frage.
Niemand.
Also quasi sind, niemand.
Man hört maximal einmal zu und danach schaltet man ab, weil man uns nicht mehr aushört.
Geht nicht mehr. Genau, Markus, was würdest du denn sagen, bevor wir über dieses Buzzword die ganze Zeit sprechen, Kreativität? Was bedeutet für dich Kreativität? Wie würdest du es definieren?
Ja, ganz einfach, wahrscheinlich, was wahrscheinlich jeder in die Richtung sagen würde, der Fokus liegt auf Kreation, also Neues erschaffen. Und nachdem ich auch im Innovationsmanagement tätig bin, also die Basis eigentlich für das Basisprogramm für Innovationen und was ja letztendlich auch Siemens über Wasser hält und die Basis für Innovationen einfach.
Ja, ich fand das schön, was du vor das Mikro an war gesagt hast, was glaube ich Betriebssystem für das Neue oder wie auch immer genannt. Das fand ich eigentlich ein schönes. Ja. Schöner Titel. Und wenn du es jetzt auf dich als Mensch, Markus, beziehst, Kreativität, was ist es für dich? Wie bist du kreativ? Was fällt dir vielleicht schwer daran? Was fördert Kreativität bei dir persönlich? Was hemmt es?
Oder waren
auch?
Jetzt 10 Fragen?
Ich weiß, ich stelle gerne viele Fragen auf einmal. Danke, also, Bianca.
Für mich persönlich ist es unheimlich wichtig, weil wir teilweise ja auch im Innovationsmanagement-Umfeld auch den Siemens Innovation Fonds anzapfen durften, das eine oder andere Mal. Da werden Innovationen gefördert. Ja. Und für mich selber, also ich glaube nicht, dass ich kreativer bin wie andere Peers von mir, aber man sollte versuchen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Kreativität herrscht und walten kann sozusagen. Das ist für mich ganz wichtig und mein Buzzword dahinter ist eigentlich immer das Thema die Serendipität herausfordern, also den glücklichen Zufall wirklich herauszufordern, also gewisse Punkte, die man sieht, zu verknüpfen, teilweise Leute auch miteinander zusammenzubringen, unterschiedliche Sichtweisen zusammenzubringen, diverse Ansichten zusammenzubringen, gerade im ersten Moment eines Projektes schafft es unheimlich viel Kreativität und im Zuge dessen natürlich auch eine gewisse psychologische Sicherheit schaffen. Mhm. Also wirklich Leute im Team zu haben, die auch wissen, dass sie frei sprechen können, die nicht blöd angeschaut werden, wenn sie irgendwas von sich geben oder sogar sanktioniert werden, wenn sie irgendwas Falsches sagen. Also weg von diesem Ja-Aber-Denken hin zu einem Ja-Und. Und die Idee ist geil und hast du schon mal daran gedacht und das kann sich dann positiv aufschaukeln. Ja. Und dann ist mein fester Glaube daran, eben diese Serendipität, mir gefällt das Wort an sich schon recht gut, herauszufordern, den glücklichen Zufall einfach zu bewusst zu suchen. Auch, ja.
Und das versuchst du zu treiben. Hast du irgendwelche konkreten Beispiele, wo du sagst, boah, da war wirklich so ein Zufall und das hat das und das in Gang gebracht?
Ja, also im beruflichen Kontext zum Beispiel saß ich vor ein paar Wochen mit einem Kollegen in der Kaffeeküche und wir haben so geplaudert und er hatte mir erzählt davon, dass er zum Beispiel jetzt seine Coach-Ausbildung fertig gemacht hat und auch gerne Workshops leitet. Also der sofort geschaltet ist. Bei mir ist im nächsten Workshop, wo ich eigentlich zwei Rollen hätte. Einerseits Moderator, möchte aber auch inhaltlich mitarbeiten. Das heißt, es gab so einen gewissen Interessenskonflikt. Dann hat er spontan gesagt, wenn du den leiten möchtest, würde mir sehr viel helfen. Du hättest noch mal Praxis und sofort, das war quasi innerhalb von 5 bis 10 Minuten am Kaffeeautomaten, mache ich gerne, habe ihm da freie Hand gelassen und war letztendlich eine Win-Win-Win-Situation, also für ihn, dass er nochmal sein Konzept ausprobieren konnte, für mich, dass ich mich wirklich auf inhaltliche Themen konzentrieren könnte und ich glaube für die gesamte Community, also meine Data-to-Value-Community, war es auch bereichernd, weil jemand neutraler noch im Raum war. Es ging auch darum, die Ziele fürs neue Jahr aufzusetzen. Und also das war so ein Beispiel, wo ich sage, wenn ich jetzt da nicht geschalten hätte, und an den Zufall herausgefordert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich einen Stresstag gehabt mit einer Doppelrolle.
Und gibt's Punkte, wo du sagst, boah, das ist jetzt was mir echt so, also was Kreativität schwer macht, sei es für dich persönlich oder fürs Team, wo du merkst, boah, das hemmt Kreativität, und das ist irgendwie vielleicht an einem konkreten Beispiel, wenn dir was einfällt.
Ja, also letztendlich die enge Taktung natürlich im Geschäft. Also wenn du sagst, du musst jetzt einfach deine Dinge abarbeiten, im täglichen Tagesgeschäft, sage ich mal, das fördert jetzt nicht unbedingt die Kreativität. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es vielleicht auch positiv ist. Also gerade wenn du einen zeitlichen Druck hast, habe ich bei mir selber gemerkt, manchmal ist das ein Booster für Kreativität, ja. Mhm. Aber ich meine es nicht, also diese enge Taktung, wenn du einfach Sachen abarbeiten musst, also wie zum Beispiel jetzt bei diesem Workshop, dann noch ein Minutes of Meeting zu schreiben und dann am nächsten Tag dies zu machen und jenes zu machen, da kannst du dich natürlich weniger auf Kreativität konzentrieren. Und was ich vorhin schon gesagt habe, das Thema psychologische Sicherheit ist für mich unheimlich wichtig. Also wenn du in einem Team bist, wo du vielleicht 2, 3 Politiker im Team hast, die bloß darauf warten, dass irgendwie das Team Fehler macht. Sag mal, das hemmt natürlich das gesamte Team und den Kreativitätsprozess. Ja? Und, ja. Und auch so mehr oder weniger auch zu versuchen, mehr oder weniger die Leute gleich vom Gesprächsanteil zu behandeln. Also es gibt auch Studien dahingehend, dass halt, wenn ein Team, wenn es da einen gibt, der einfach ständig redet und die anderen kommen gar nicht zu Wort, das wirkt im Endeffekt auch, das ab und da ein Auge drauf zu haben als Teamleiter, auch zu sagen, versuchen, alle Meinungen zu hören, Diversität ins Team zu bekommen, das hilft schon sehr für Kreativität. Und anders eben, wenn es nicht da ist, stört's.
Ja. Du hast vorhin von Rahmenbedingungen gesprochen, die wichtig sind, um auch wirklich Kreativität zu fördern. Was glaubst du, braucht es bei Siemens oder auch in anderen Großunternehmen? Was sind denn so die größten Rahmenbedingungen, die es braucht, um wirklich kreativ zu sein?
Das geht schon los. Ich meine, wir treffen uns ja hier in einem schönen Coworking Space. Da geht es schon mal los, dass man sagt, okay, man hat jetzt nicht einfach öde und triste Environment, das jetzt nicht gerade anregt, ja, aber so Coworking Spaces und mit verschiedenen Leuten auch zusammenzukommen, das fördert sicherlich die Kreativität. Und das ist
Hast
auch
du
so,
das selbst auch schon erlebt? Ja. Also, dass ihr irgendwie im Team mal in einem etwas anderen Environment wart und dann konntet ihr doch irgendwie kreativer arbeiten? Oder?
Definitiv, ich habe das auch mal untersucht, weil 1, 2 Projekte bei mir im Vergleich zu anderen Projekten besonders gut gelaufen sind, und habe dann mir selber gefragt, was habe ich denn jetzt eigentlich anders gemacht im Vergleich zu den anderen Projekten. Und da kamen also so Schwerpunktthemen raus, eben weil Diversität sehr stark im Team war. Also gerade wenn es in der frühen Phase des Projektes ist, wo Innovation im Vordergrund stand, Diversität im Team zu haben. Wir haben dann damals auch als Frontrunner zum ersten Mal das AI-Lab ausprobiert, also das KI-Lab am Viktualienmarkt damals. Mhm. Das war auch nichts anderes wie ein Raum, aber letztendlich, wenn du halt einfach dann bei der Kaffeepause mit anderen Leuten von anderen Firmen zusammenstehst und einfach eine lockerere Atmosphäre herrscht, war auch ein Puzzlestein dafür, dass wir da innovativer waren, glaube ich schon. Also es sind so kleine Puzzlestücke, und wir haben es im Vorgespräch, Herr Tobi, besprochen, du kannst es immer nicht klar messen, was zahlt jetzt auf Kreativität ein, woran merkst du jetzt, dass es ein besonders kreatives Projekt war oder wie, du siehst das vielleicht am Ergebnis schon, aber richtig messbar ist es halt nicht. Ja. Und mein Credo ist eigentlich immer auch raus aus den vertikalen Silos, Leute zu treffen, die in anderen Silos arbeiten, und Leute miteinander zu verknüpfen, die einfach anders denken, auch mal in der Nachbarabteilung zu fragen, hey, gehst du mal mit mir Mittagessen? Also, ja, dann einfach mal zu hören.
Gott,
ja, es gibt auch Abteilungen, gab es auch schon bei Abteilungen bei Siemens, die ein sogenanntes Mystery Lunch angeboten haben, die also bewusst Leute einmal im Monat zusammengebracht haben, die nicht in derselben Abteilung waren. Und einfach darüber andere Perspektiven zu bekommen, andere Ideen zu bekommen, eben cross-funktional zu arbeiten, raus aus diesem vertikalen Silo. Silos sind eigentlich eher so in der Landwirtschaft, kennt man die, also raus aus dem Bereich, sondern eben wirklich versuchen, mal cross-funktional zu arbeiten, aus den Silos heraus, und die Serendipität, bin ich wieder bei dem Wort, da zu stressen. Und letztendlich, warum ich überhaupt in dieses Umfeld gekommen bin, hier bei euch auch als Creativity Ambassador, war letztendlich auch durch einen glücklichen Zufall von einer Kollegin, die Katja Günzkofer, die ich im Futureland in Erlangen getroffen habe und die ich auch am externen Event gesehen habe und getroffen habe und gesagt, wir müssen uns mal wieder austauschen. Im Zuge dessen hat sie mir erzählt, dass sie Creativity Ambassador ist und das wäre doch auch was für dich, Markus. Und dann habe ich mir das mal angehört und das ist im Endeffekt auch da zustande gekommen, dass sie arbeitet in dem Silo Corporate Finance und ich in SCM, dass sie da ähnlich denkt und gesagt hat, das wäre doch was für dich. Und nur so passiert, glaube ich, was Neues, wenn du einfach crossfunktional Leute zusammenbringst und auf neue Ideen bringst.
Ja. Ja. Cool.
Was mir, Bianca, du, ich rede zu viel, bitte. Ich bin ja froh, wenn du da bist.
Ich würde gerne auf die Creativity Ambassador-Rolle nochmal eingehen. Oder hast du vorab noch was?
Ja, was mich vielleicht tatsächlich vorab noch interessieren würde, dass du vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagst, Supply Chain Management, Innovation. Was muss ich mir darunter vorstellen? Also was ist so deine Vision oder was sind die neuen Themen, an denen ihr arbeitet? Wo geht's so hin und wofür braucht ihr die Kreativität? Dass man das vielleicht nochmal kurz in den Kontext setzt deines Jobs.
In der Domäne strategischer Einkauf, also Procurement, wie der Name sagt, strategisch arbeiten wir sehr strategisch auch und brauchen dort Innovationen. Also wir haben die glückliche Situation, dass in unserer Hauptabteilung wir Vordenker sein dürfen und sollen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir schon zum vierten Mal den Siemens Innovation Fonds anzapfen durften und Innovationsprojekte starten durften. Wir hatten jetzt auch ein Projekt gewonnen, sogar das vom Bayerischen Staat finanziert wurde. Da geht es vornehmlich um KI-getriebene Projekte. Also wir haben vor 6, 7 Jahren zum ersten Mal schon KI-Applikationen gebaut, sogenannte Next Best Activity Companions. Das sind, wie der Name sagt, Companions, Kumpel an deiner Seite, die dir was vorschlagen, was du als nächstes tun sollst. Also zum Beispiel im Einkauf, welcher Lieferant soll als nächstes qualifiziert oder bewertet werden.
Oder auf Basis von vielen Daten quasi.
Basierend auf Daten, genau, angefütterten, antrainierten Daten. Welcher Lieferant, für welchen Lieferant sollst du vielleicht eine Second Source aufbauen, weil wir vielleicht in eine Monopolstellung reingelangen. Und wichtig da ist, der Vorschlag kommt aus der Maschine, eben aus Daten, wie du gerade sagst, genau. Aber wichtig ist, dass der Mensch letztendlich die Hoheit noch hat, die Entscheidung dann zu treffen mit seiner Präferenz, mit seinem Wissen, das er hat und dann eben die Maschine bestimmen kann und mit diesem Feedback dann auch an die Maschine, ja, der Vorschlag war gut oder schlecht, lernt die Maschine dann dazu. Das war so die Idee. Und jetzt dieses vom Bayerischen Staat finanzierte Projekt in einem Konsortium, auch mit anderen Großkonzernen, geht es schon einen Schritt weiter. Da geht es um Next Best Processes, also da geht es um ganze Prozessketten, dass die Maschine also vorschlägt, welche Prozesse sollen quasi als nächstes gezogen werden. Da kannst du auch Algorithmen schreiben, also wie werden Prozesse am besten parallelisiert, wie ist der Effizienzdurchfluss und so weiter und so fort. Das wird ein unheimlich spannendes Projekt, das jetzt nächste Woche startet über die nächsten 2 Jahre. Und wenn man den Gedanken weiterspinnt Richtung Kreativität, könnte man sagen, auch jetzt mit generativer KI, Next Best Idea, also what's your Next Best Idea für das Thema XYZ und können wir vielleicht später auch noch drüber reden, letztendlich die KI zu benutzen als Sparringpartner auch.
Ja. Machen wir tatsächlich schon mit einer App im Teams, aber dazu später mehr. Vielen Dank für die Einordnung. Sorry, Bianca.
Wie kommt ihr denn auf diese neuen Ideen oder Konzepte? Nee, aber wie geht ihr da wirklich vor? Also habt ihr irgendwie ein Thema, das wurde euch so von Kollegen irgendwie mitgegeben? Hey, schau mal, wir haben da ein Problem. Und dann sagt ihr, ah ja, okay, ich habe da schon eine Idee. Oder entstand erst die Idee? Oder wie passiert das?
Wir haben in unserer Abteilung auch das Glück, dass wir Trendscouting betreiben dürfen. Das heißt, wir schauen natürlich auch viel nach extern. Also das heißt, wir schauen, was die Studienlage anbelangt. Wir schauen, was zum Beispiel im Gartner Hype Cycle gerade ganz oben ist und was vielleicht auch relevant ist für die Domäne Einkauf. Also lassen uns da schon sehr viel von extern auch befruchten, arbeiten auch mit Forschungsinstituten zusammen, teilweise mit Fraunhofer-Institut und lassen uns da inspirieren. Kommt aber auch teilweise Ideen aus dem eigenen Bereich. Also letztes Jahr über die Data-to-Value-Community hatten wir relativ kurzfristig die Möglichkeit, den Kollegen so eine Pitch-Plattform zu geben. Dann haben die einfach KI oder Generative AI-getriebene Use-Cases gepitcht und wir haben aus 12 die Top 3 ausgesucht und haben einen davon schon bereits umgesetzt. So, also das heißt, es kommt sowohl von intern, von den Leuten, die einfach gerne kreativ sind und Ideen haben, das zu versuchen zusammenzubringen und teilweise auch von extern Input zu holen, weil teilweise ja auch der Prophet im eigenen Hause nicht viel zählt. Deswegen ist es auch immer gut, das mit externen nochmal zu bereichern.
Ja. Aber jetzt zurück ins Hauptstadtstudio zu dir, Bianca, und der Frage zu den Creativity Ambassadors, würde ich sagen.
Genau. Ja, vielleicht erstmal auch an die ZuhörerInnen, was bedeutet es denn, ein Creativity Ambassador zu sein?
Kann man das essen?
Hört sich gut an, ja.
Er hört sich schon spannend an.
Müsli-Riegel.
Ja, ich finde es zum einen erstmal gut, da in dieser Gruppe drin zu sein, eben gemeinsam zu lernen, was Kreativität überhaupt bedeutet. Also ich bin der Letzte, der sagen würde, ich bin absoluter Kreativitätsexperte oder wie auch immer, aber gemeinsam fürs Unternehmen zu lernen und dann wirklich, wie der Name auch sagt, Ambassador, Botschafter für Kreativität zu sein. Also das heißt jetzt nicht nur für mich irgendwie ein Herrschaftswissen aufzubauen oder wie auch immer, sondern das Thema auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Also wir haben über den Zukunftsfonds auch schon wie sagt man, Impulsschulungen geben lassen, von euch auch für die gesamte SCM-Community in Deutschland. Wir haben unser engeres Team jetzt geschult, auch nochmal für Kreativität einfach zu sensibilisieren für unsere gesamte Hauptabteilung. Also ihr müsst euch so vorstellen, dass wir weltweit in der Domäne Einkauf 7000 Leute sind. Mhm. Und sagen wir, da so schichtmäßig wie so eine Zwiebel einfach versuchen, das Thema Kreativität, du hast es vorhin gerade erwähnt, im Vorgespräch haben wir gesagt, dieses Operating System aufzuspielen als Basisprogramm, eben um uns in Gänze für den Einkauf weiterzuentwickeln. Ja, und das ist sehr spannend. Und wie gesagt, ich versuche da das Wort nach draußen zu tragen.
Genau, das Ambassador-Netzwerk ist eigentlich, also es ist kein Netzwerk, was darauf ausgelegt ist, möglichst viele Leute da reinzuholen. Also es ist nicht zum Skalieren da, sondern es sind eher wenigere. Und die versucht möglichst aktiv in eine enge Zusammenarbeit zu bringen, sage ich jetzt mal, um dann genau das zu erreichen, was du beschrieben hast, Markus. Sozusagen ja, über das Thema Kreativität zu lernen, sich auszutauschen und gemeinsame Sprache, gemeinsam eigentlich vielleicht auch die zu sein, die so ein bisschen im Hintergrund an diesem Betriebssystem Kreativität so ein bisschen noch schrauben, das einspielen, wie auch immer, und dann halt in die Organisation tragen. Also deshalb versuchen wir halt aus verschiedensten Funktionsbereichen, Fachbereichen Menschen da drin zu haben. Mhm. Sind, glaube ich, so irgendwas zwischen 20 und 30 Leute gerade. Mit unterschiedlicher Aktivität natürlich, weil nicht jeder immer ganz viel Zeit hat, weil man natürlich auch unterschiedliche Phasen hat im Joballtag. Aber das Prinzip ist so, dass wir zweimal im Monat uns eigentlich treffen wollen. Eine Stunde von diesem ersten Treffen einmal im Monat ist, nennen wir halt so Class. Also da geht es eher darum, dass wir neue Impulse reingeben, neue Perspektiven und die andere oder halt auch von den Peers sozusagen selbst etwas kommt. Das ist so One-to-Many eher. Und das andere ist dann eher so dieses Meeting, wo man dann versucht, sozusagen einfach so Peer-Feedback sich auszutauschen. Es geht aber auch darum, gewisse Konzepte, neue Methodiken, ist jetzt so das einfachste, naheliegendste, aber da geht es auch um andere Konzepte mal mitzunehmen, sie, wie du jetzt, Markus, vielleicht mit zu SCM zu nehmen, dort auszuprobieren, erste Erfahrungen zu sammeln, bringt es jetzt überhaupt was, ja, und dann das Feedback wieder in dieses Ambassador-Netzwerk wieder einzuspielen, um einfach auch, ich sag mal, die Needs aus der Organisation besser zu verstehen, nicht nur zu sagen, hey, wir spülen da was nach außen, sondern wir versuchen auch sensibel, und das bringst du natürlich schon grundsätzlich überhaupt erstmal natürlich auch mit, ja, wie jeder andere aus anderen Fachbereichen in dieses Ambassador-Netzwerk ein Verständnis mitbringt, hey, das ist jetzt mein Job, SCM, das ist mein Auftrag, das sind meine Herausforderungen. Mhm. Und dafür dann sozusagen Verständnis zu schaffen. Also in beide Richtungen. Und zweimal im Jahr versuchen wir uns dann auch vor Ort zu treffen. Das ist jetzt im letzten Mal nicht, hat es nicht geklappt, aber das ist so ein bisschen der Modus operandi, wenn du so willst, von diesem Netzwerk.
Spannend. Jetzt interessiert mich aber, wenn du auch sagst, Markus, du möchtest ja auch die Leute mitnehmen so ein bisschen. Wie kommt das wirklich an in der Organisation beziehungsweise bei den Menschen? Ist da eine Offenheit da? Oder wie ist so auch die Reise der Menschen dann?
Ich glaube, gerade das Thema interessiert schon sehr viele Leute. Also gerade bei der Impulsschulung, die wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Monaten angeboten haben, haben wir alleine an den Teilnehmerzahlen gemerkt, dass das Thema am Puls der Zeit ist. Mhm. Und auch im Nachgang so die Feedbacks und das, was reingekommen ist, dass die Leute das schon umtreibt, dass die das teilweise auch für ihre eigenen Teams entdeckt haben und dass da der Bedarf ist und Interesse ist, da mehr zu erfahren über das Thema Kreativität. Ja. Und das schweißt im Endeffekt ja auch Teams zusammen. Also wenn man sagt, man möchte seine eigene Abteilung aufstellen als Kreativitätsabteilung und hat dann spannende Workshop-Sessions, die er auch anbietet, dann kann da auch was Tolles draußen stehen. Ja.
Mhm. Gibt es aber trotzdem auch noch so ein paar harte Nüsse, die nicht so Lust drauf haben und die sagen, oh Mensch, Kreativität, wir müssen ja nicht immer nur über die guten Sachen hier sprechen.
Auf jeden Fall.
Naja, definitiv und vielleicht auch berechtigterweise. Es kann jetzt nicht hier jeder, was weiß ich, wie viele Mitarbeiter sind wir jetzt bei Siemens, 300.000
oder sowas,
hier nur auf Kreativität da sein. Es haben einfach gewisse Leute Jobs, wo so extrem präzise sein muss, wo ich nicht hoffen würde, dass da viel Kreativität noch waltet. Ja, also wenn du einfach in der Fertigung einfach genau präzise arbeiten musst oder wenn du einen Monatsabschluss machst, wo du U plus 1 was machen musst, U plus 2 und so weiter und so fort, da sollte nicht Creative Accounting dann irgendwo
reinkommen. Das sind jetzt erstmal ein bisschen kreativ.
Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Auf der anderen Seite, um diese Prozesse dann weiterzuentwickeln, und das sieht man ja auch auf Shopfloor-Ebene in den Werken mit den teilautonomen Gruppen, die wir bei Siemens haben, oder auch im Bereich der Buchhaltung, dass danach zusammengekommen wird, oft über Stand-up-Meetings und dann reflektiert wird, wie ist denn dieses Mal der Prozess gelaufen, können wir hier und dort was verbessern. Dort kann man schon wieder Kreativität auch einbringen. Aber es gibt einfach gewisse Bereiche, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Exploitation und Exploration. Und wir sind halt zum Glück, für meine Persönlichkeit passt es genau, eher im explorativen Umfeld unterwegs. Aber es gibt halt definitiv Jobs bei Siemens in einem Exploitation-Bereich, wo halt eher die Effizienz im Vordergrund steht. Kann man auch kreativ sein, aber wo es um sehr, sehr präzise und oder um Genauigkeit einfach geht auch. Und da, sagen wir, berechtigterweise ist da keine große Kreativität drin, muss man absolut auch sagen. Also ich möchte es auch nicht ausspielen, dass die einen sind kreativ, die anderen nicht. Es gibt halt gewisse Jobs, die Jobs per se, die in den Rollenbeschreibungen Kreativität fordern. Und es gibt Rollenbeschreibungen, bei Siemens, die weniger kreativ sein müssen.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Also das ist ja nur, weil man im Zweifel in einer Situation oder in einem Job nicht kreativ ist, ist es ja nicht negativ. Ne? Das ist ja keine Wertung, sondern man braucht es nicht überall. Aber man braucht es offensichtlich, zumindest, und das ist ja auch das, was du gerade spiegelst, tendenziell in Zukunft auch vielleicht etwas mehr. Ja, weil der Innovationsdruck, das ist zumindest das auch, was ich oder wir spüren, halt irgendwie zunimmt. Ne?
Definitiv. Und da möchte ich auch einen Punkt sagen, noch vor 3-4 Jahren habe ich schon ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, aber da waren gerade das Thema, wie das Schulsystem aufgebaut ist, welcher Fokus im Schulsystem da sein soll. Und ich bin jetzt kein Freund von unserem Schulsystem, wenn ich ehrlich bin. Unser jüngerer Sohn geht auch gerade in Kanada zur Schule, damit er mal auch was anderes sieht, zumindest ein halbes Jahr lang. Aber was in dem Buch beschrieben wurde, war Fokus auf die sogenannten 4 Ks. Also das eine ist Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Und die beiden letzten hängen sowieso eng zusammen, kritisches Denken und Kreativität. Mhm. Also da kommt Wissensvermittlung gar nicht vor. Also das ist eigentlich ein Hygienefaktor, den man eigentlich auch mitbringen muss, auch bei Siemens natürlich. Aber wenn man diese 4 Ks mal durchdenkt, dann ist es das, was uns in einer Wissensgesellschaft im 21. Jahrhundert wahrscheinlich über Wasser hält, auch bei Siemens. Und wenn ich selber Leute in Interviews habe, die bei uns vielleicht anheuern wollen, oder wenn ich sehe, mit wem wir zusammenarbeiten, sind es definitiv diese 4 Ks, die im Vordergrund stehen sollten. Mhm. Und auch im World Economic Forum ist es ja auch beschrieben, dass Kreativität an Nummer 1 ist. Skill, glaube ich, dieses Jahr schon oder wird nächstes Jahr kommen. Also das Thema ist das Top-Thema, das in den Schulen mehr vermittelt werden sollten aus meiner Sicht. Und bei uns mit eurem Netzwerk, das jetzt aufgebaut habt, seid ihr genau an der Puls der Zeit. Finde ich toll.
Oh. Das sind fast schon zu viele positive Worte. Kann gar nicht mit umgehen. Ja, schön, aber bin ich voll bei dir. An manchen Stellen denke ich mir manchmal so, wir setzen eigentlich ein bisschen zu spät fast an. Ne? Also klar ist wichtig und richtig, weil das Thema jetzt halt relevanter wird als in der Vergangenheit. Aber wie du sagst, eigentlich sollte man in der Schule oder in meiner Zeit, wo ich an der Universität auch gelehrt habe, da braucht es auch auf jeden Fall deutlich mehr Verständnis und Teaching für Kreativität eigentlich, um den Menschen das mitzugeben. Weil gerade wenn man jetzt zugrunde legt, eine AI weiß in Zukunft alles, oder kann irgendwelche Matheaufgaben für dich lösen, dann ist halt die Frage, ne, sollen wir uns darauf weiterhin fokussieren? Ja, das wird weiterhin relevant sein, es braucht weiterhin Spezialisten in dem Feld, aber das schiere Wissensvermitteln, ist das dann noch das, was dich differenziert? Wahrscheinlich nicht, eher das Wissen halt anzuwenden. Ja? Und zugänglich ist es ja total einfach mittlerweile. Ne?
Ja.
Wenn ich mir das anschaue, in wissenschaftliches Arbeiten war früher wirklich so, mein Doktorvater noch so irgendwie Bücher in der Bibliothek ausgeliehen, dann kopiert und Zettel nach Hause genommen. Dann irgendwann jetzt musste halt eigentlich noch in der Bibliothek, musstest dich früher noch an Rechnern setzen und recherchieren in diesen Datenbanken, die waren nicht so gut zugänglich. Dann gab es irgendwie Google Scholar als Suchmaschine, dann hast du da schon total leichten Zugang auf alle Datenbanken bekommen. Ja, und jetzt gibt's mittlerweile die AI-Research-Tools sozusagen, wo du nicht mal mehr nur noch auf Basis von Research-Artikeln suchen musst, so, ne, mit irgendwelchen komplizierten Stichworten und so, sondern diese AI durchsucht halt alle Artikel und kann auch ein bisschen mehr den Sinn aus diesen Aussagen rausziehen. Das heißt, du suchst halt nach Sinneinheiten und das Tool findet es für dich. Mhm. Wahnsinnige Beschleunigung, ja, dieses Wissensprozesses sozusagen. Das heißt, es wird einfacher. Also musst du eher dann die Fähigkeiten lernen, da bin ich voll bei dir, wie du eigentlich dieses Wissen dann in die Anwendung bringst. Oder halt für uns jetzt, ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich genauso auch für einen strategischen Einkauf, die große Herausforderung ist, wie nutze ich eigentlich das Potenzial, was in KI steckt, für die Herausforderungen im strategischen Einkauf oder im Einkauf generell halt, ja, oder jetzt bei Siemens oder in allen anderen Unternehmen, ne? Und das in sich ist ja eine kreative Herausforderung wiederum, ne? Ja. Da braucht es natürlich Menschen, die KI verstehen. Da braucht es Menschen, die jetzt in dem Fall vielleicht Einkauf oder Supply Chain Management verstehen. Aber da braucht es halt auch Menschen, die verstehen, wie man jetzt bestmöglich diese Menschen, die das verstehen, gemeinsam zu einer neuen Lösung orchestriert. Oder wie man überhaupt erstmal einen Problemraum erkundet. Was sind denn die Herausforderungen? Ja? Und so weiter. Aber es bleibt spannend, Bianca.
Es ist und bleibt spannend.
Ja.
Und es bleibt auch spannend mit zum Thema KI grundsätzlich, ja. Das ist ja schon genannt. Mhm, Und da du ja auch ein Experte in dem Bereich bist, möchten wir natürlich auch wissen, was glaubst du denn, wie sich auch die Entwicklung von KI einmal auf unsere Kreativität auswirkt, danke.
Wie wird sich...
Beziehungsweise würdest du überhaupt behaupten, dass eine KI kreativ sein kann?
Schwierige Frage. Einerseits, also ich würde ein klares Ja und ein klares Nein vermitteln.
Wie in der Politik. Wie in der
Politik. Also klares
Ja.
Klares Nein, deswegen, weil die KI per se jetzt nicht kreativ ist. Also es würde ja voraussetzen, dass es ein Bewusstsein hat. Mhm. Und jetzt, keine Ahnung, es wird nicht passieren, dass eine KI spazieren geht jetzt und im Wald plötzlich sagt, die Idee hatte ich schon lange mal und quasi per se irgendwas. Es muss immer vom Menschen induziert sein sozusagen. Mhm. Also sprich, es hängt davon ab, wie die Maschine gefüttert und antrainiert wurde mit Daten vorneweg schon. Und dann kommt es natürlich auf gutes Prompt Engineering an von den Menschen, also die wirklich gut prompten können. Letztendlich, also das heißt immer vom Menschen schon, welche Daten füttere ich da rein, wie mache ich das Prompt Engineering hinten raus, dann ist es definitiv so der Fall, dass es sehr stark vom Menschen noch abhängt. Mhm. Ja. Und das muss man einfach im Kopf haben. Auf der anderen Seite, und hier kommt das klare Ja, wenn man die Ergebnisse anschaut, die aus der Maschine rauskommen, sensationell. Also wer schon mal mit DALL-E und Midjourney gearbeitet und Bilder generieren hat lassen, also ich meine, allein der Name generative KI ist ja schon ähnlich wie kreative KI, kann man fast sagen. Also generativ, es wird Neues erschaffen. Und da habe ich schon tolle Sachen gerade im Bildbereich gemacht, aber auch im Textbereich. Also wenn man sagt, mach mir einfach mal einen Text in Reimform und dann kriegst du halt einen Text in Reimform vorgeblendet, wo du dir denkst, sensationell, wie kommt das zustande? Bin ich absoluter Freund davon. Letztendlich ist es aber eine Simulation oder eine Imitation der menschlichen Kreativität oder eine Reflexion der menschlichen Kreativität, aber wohlweislich natürlich mit einem brutalen Masse, also Quantität und Qualität dahinter, weil ja die Maschinen über diese Large Language Models mit unglaublich viel Wissen vom Menschen gefüttert wurden. Also das heißt, der Maschine steht ja quasi das komplette Wissen der Menschheit zur Verfügung und verknüpft es teilweise neu und dadurch entstehen also Ergebnisse, die suggerieren, dass die Maschine extrem kreativ ist. Aber wie gesagt, per se ist die Maschine nicht kreativ.
Ja, ich glaube, die große Kreativität würde sie dann entfalten, wenn sie, nehmen wir mal an, du promptest jetzt was rein, ja, und schreibst, bitte mach das und das. Und die KI sagt zu dir, nee, Markus, ich habe da eine bessere Idee. Ich hinterfrage jetzt das, genau, und widerspreche eigentlich meiner eigenen Anweisung und schlage dir Folgendes vor, weil das ist eine viel bessere Lösung. Ja. Das ist eigentlich wahre Kreativität, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde mal sagen, wenn das die Maschine kann oder die AI, dann hätte ich fast ein bisschen Angst, weil dann würden sie anfangen, uns zu widersprechen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, etwas, was diese Large Language Models in der heutigen Technologie, wie sie ausgeprägt sind, einfach noch gar nicht kann. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht.
Wäre sowas nicht sogar mal möglich in Zukunft? Also das Beispiel jetzt von dir finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt.
Der Punkt ist ja die, dass also die ganzen Unternehmen, auch Silicon Valley und OpenAI insbesondere und dergleichen, natürlich jetzt in die Richtung arbeiten wollen und diese AGI entwickeln wollen, also die generelle künstliche Intelligenz. Mhm. Da sind wir noch weit davon entfernt. Und es ist auch spooky zu sagen, dass eben so eine KI dann mehr oder weniger ein Bewusstsein entwickelt. Aber also man, mit einer starken KI würde das der Fall sein. Und du hast fast schon den Turing-Test auch angesprochen. Also Turing-Test ist im Endeffekt das, dass du gar keinen Unterschied mehr erkennst, ob das jetzt Maschine oder Mensch ist. Und da sind wir schon nahe dran. Mhm. Aber genau bei dem Fall, den du gerade erklärt hast, würde ich schon noch erkennen, dass der Turing-Test eben fehlerhaft ist letztendlich, weil ich halt merke, da ist eine Maschine dahinter. Aber es wird immer schwieriger und ich bin mir relativ sicher, dass wir alle drei, vielleicht wie wir hier sitzen, schon mal irgendwie in einen Chat verwickelt waren, wo wir gar nicht gemerkt haben, dass da kein Mensch dahinter saß, sondern in irgendeiner, keine Ahnung, Hotline-Schleife irgendwie ein Chatbot mit uns gesprochen hat.
Ja, hatte ich erst vor 2 Tagen.
Vorstellen.
Ja. Spannend. Und wie hast du jetzt auch mal schon für dich persönlich oder in der Arbeit, wie auch immer, KI genutzt, um vielleicht auch ein bisschen kreativer zu werden?
Also ich habe prinzipiell bei mir parallel immer den Copilot auf, beziehungsweise Siemens abgesicherte ChatGPT, macht da jeden Tag fast was damit. Mhm. Im Kreativitätskontext, sage ich mal, gerade jetzt, wenn es an Forschungsprojekte geht, wir haben jetzt ein neues Forschungsprojekt auch im Fraunhofer-Institut, wo ich einfach den als Sparringspartner benutzt habe. Auch so, pass mal auf, hast du Forschungsfragen, die zu dem Thema gut passen würden? Da kriegst du halt on the fly 10 Stück. Von den 10 Stück sind 2 gebrauchbar. Dann sag zu den 2 Stück, bitte sag mir mal, wie da eine Gliederung ausschauen könnte und challenge den quasi. Also quasi krieg eine andere Perspektive rein oder versuch sogar mal ihn anzutrainieren oder sie anzutrainieren, wie auch immer man sie nennt oder es nennt, sozusagen nimm mal die Perspektive von X ein. Ja? Also dass man einfach diese Diversität, die ich vorhin angesprochen habe, in die Maschine reinbekommt und über richtiges Prompt-Engineering da reinbekommt. Und da habe ich es im Kreativitätsumfeld schon das eine oder andere Mal genutzt. Wahrscheinlich könnte ich es noch viel öfter machen. Mhm. Wir haben ja mittlerweile sogar Schulungen, Kreativitäts-KI-Schulungen auch gibt es bei uns, war auch im Zukunftsfonds letzten Monat schon im Fokus, wie man quasi mit KI Kreativität noch steigern kann im gesamten Kreativitätsprozess.
Cool. Ja, wir versuchen ja auch genau das uns zur Frage zu nehmen, wie kann denn KI Kreativität fördern, weil ich glaube, es muss nicht immer, und das ist aber das, was ich oft noch sehe, dass Menschen denken, so sie gehen zu einer KI oder jetzt nutzen ChatGPT, whatever, das ist halt das meist bekannte Tool, und geben eine Frage ein und sie kriegen eine Antwort. Und wenn man das auch auf Kreativität münzt, denken die Leute oft, okay, ich stelle ein Problem rein und ich kriege die kreative Lösung. Ganz so weit ist es halt noch nicht. Ja? Was wir versuchen eigentlich zu tun, ist gerade, wir haben ja so eine kleine Applikation bei uns, Siemens intern entwickelt, die nennen wir Muse. Mhm. Wie die Muse, die dann im Teams-Channel integrierbar ist, wie so eine Art weiteres. Also man ist jetzt zu fünft in einem Team, hat einen Teams-Channel und dann packt man halt die Muse als AI, als weiteres Teammitglied da mit rein. Ja, und dann ist die halt Teil der Konversation. Und was wir versuchen, quasi neben dem Large Language Model und das, was halt ChatGPT schon eh kann, noch darauf mit Coding dann draufzusetzen, das Verständnis von, wie funktioniert dann menschliche Kreativität. Und das ist dann ganz spannend. Mhm. Und wir drehen eigentlich das Bild um im Sinne von, nicht mehr wir geben nur noch eine Frage rein und die AI antwortet und gibt uns vermeintlich eine Lösung, weil das ist tatsächlich das, was noch nicht so super kreativ ist. Ich habe auch mit Kreativagenturen gesprochen, die mal sagen so, hey, klar kriegst du da ein paar Ideen, aber die wirklich coolen kreativen Ideen müssen wir selber noch entwickeln. Ja. Das heißt, wir drehen es um und sagen, dieses Teammitglied, diese Muse, also eine AI, stellt halt Gegenfragen, ne? Oder macht genau das zum Beispiel, versteht, wie Kreativität funktioniert und sagt dann zu dir, hey Markus, du hast jetzt folgenden Gedanken geteilt, ich habe jetzt mal aus der Perspektive eines was auch immer, also einer anderen Person draufgeschaut, da würde das rauskommen. Oder fällt dir noch was ein? Oder du sprichst von irgendwie, keine Ahnung, einem Auto und die Muse versteht halt den Kontext von dem Auto und sagt, na gut, da kann ich dir mit hoher Wahrscheinlichkeit aus meinem Datensatz sprechen die dann auch über Reifen, über Fenster, über was auch immer, ja, und wirft halt benachbarte Themen ein. Und das ist dann genau das, wo, glaube ich, eine AI eine wahnsinnige Power für Kreativität entfalten kann, weil sie natürlich auf einen viel größeren Datenschatz zugreifen kann als wir Menschen, ne? Ja. Aber halt eher so dieses weitere Teammitglied, was auch nicht die einfache Lösung hat und die Arbeit für alle macht. Weil das ist das, was ich manchmal so ein bisschen die Angst habe, dass wir manchmal zu sehr denken, ne? Also gerade wenn ich dann manchmal bei LinkedIn oder wo auch immer lese, ja, im AI outperforms human creativity, dann kriege ich Bauchschmerzen, weil dann denke ich mir so, okay, dann fangen wir jetzt an, uns zurückzulehnen und denken, die AI übernimmt unseren Job, was halt leider nicht der Fall ist. Ne?
Absolut.
Aber es gibt viele spannende Sachen und das mit der Muse ist ganz spannend. Es ist auch ungewohnt für viele, aber wir kriegen schon das ein oder andere Feedback, dass das hilfreich ist, wie so eine Art Teammitglied halt. Ne?
Ja, würde mich freuen, da ein bisschen, ist für mich neu, da ein bisschen mit reinzuentwickeln. Super spannendes Thema. Der Name gefällt mir auch, also wenn du die KI als digitale Muse nutzt, sozusagen, also als Quelle der Inspiration, eben was ich vorhin gesagt habe mit diesen Companions. Also wenn du einen Kumpel an der Seite hast, als Sparringpartner, der dich bereichert und befruchtet, aber du trotzdem das Denken nicht abschaltest. Also das ist ja auch ähnlich wie beim Navigationsgerät. Also dass manche, die ja gar nicht mehr Karten groß lesen können, die geben irgendwas ein und dann fahren sie halt vielleicht an den falschen Ort, weil es den vielleicht zweimal gibt, ja, weil sie halt einfach nicht mehr mitdenken. Ja.
Okay, da deutet ihr hört es nicht, aber Bianca deutet gerade auf sich selbst.
Ich wollte es eigentlich nicht verraten. Also, ich wollte es stumm zeigen.
Ich möchte eigentlich die Geschichte schon hören, aber wir lassen Markus erstmal ausreden.
Also das darf man nicht vergessen. Genau wie du sagst, man soll sich nicht zurücklehnen. Es gibt ja auch ein gutes Buch von einem deutschen Philosophen, der Sinn des Denkens. Mhm. Ja, also der ist zweideutig. Also es macht einfach Sinn zu denken. Aha. Und dann aber der Sinn, also wie sehen, schmecken, riechen und so weiter, hat man einen Sinn. Ja,
Heißt so?
Der Sinn des Denkens, ja. Markus Gabriel, das ist jetzt empfehlen, nicht ganz leicht zu lesen, aber ich finde das sehr gut. Ich bin überhaupt auch einer, und weil ihr vorhin gesagt habt, was machst du für Kreativität, einer, der sehr viele Bücher liest. Mhm, mein Problem ist manchmal, dass ich mich zu viele Bücher neben meinem Bett da liegen habe und mich da verzettle, und bin dahingehend jetzt auch in Richtung Blinkist gegangen, falls jemand das kennt. Also das heißt, da kriegst du ja so Zusammenfassungen jeden Tag für ein Buch. Und da sind immer ganz tolle Bücher auch dabei, ja, die du halt in 5 Minuten liest in der Zusammenfassung, also fachbezogen. Und da ist immer was Tolles für mich dabei, und da versuche ich möglichst viel mehr reinzuziehen und mich inspirieren zu lassen. Ja.
Cool.
Und genau.
Sinn des Denkens.
Sinn des Denkens, ja.
Was steht hier? Sinn des Denkens. Das lässt sich zwar nicht nachbauen, also scheinbar lässt sich das menschliche Denken nicht nachbauen. Dennoch sind wir in bestimmter Hinsicht selber eine Form der künstlichen Intelligenz. Denn unser geistiges Vermögen entsteht historisch und kulturell aus dem Bild, dass wir uns von uns selber und uns von unserer Umgebung machen. Mhm. Ja. Halleluja. Oder ist das ganze Universum vielleicht nur eine Simulation?
Ja.
Na gut, das ist spannend. Kann man mal reinschauen.
Ja, wir hatten in meiner Data-to-Valley-Community, die ich vorhin angeschaut habe, vor 4, 5 Jahren schon mal so einen Workshop, wo wir gesagt haben, da ging es um Trustworthy AI. Wann würdest du oder was würdest du deiner KI anvertrauen, was nicht? Und es waren so abgestufte Beispiele, wie zum Beispiel, dass du deine Blumen gießen lassen würdest über die KI, wenn du nicht da bist und so weiter. Und es ging halt immer weiter bis hin zum Ärztlichen. Mhm. Und da, also am Anfang haben sich noch viele Leute gemeldet. Ja, würde ich anvertrauen. Und zum Schluss war halt noch einer, der sich gemeldet hat, eben, dass die Diagnose von der KI gestellt wird. Und da haben sich eben, weil es eine Vertrauensdienstleistung ist, eigentlich keiner gemeldet. Und der eine, der sich gemeldet hat, war einer meiner Top-Data-Scientisten. Also, wieso meldest du dich? Hast du so schlechte Ärzte oder wie auch immer? Und dann hat er gesagt, nein, er sagt, er vertraut der KI deswegen besser, weil letztendlich ein Mensch ist auch nichts anderes wie eine KI mit ein bisschen Fleisch außenrum, der aber Launen hat und fehleranfällig ist und so weiter. Und wenn man es mal durchdenkt, also gerade wenn du an diese schwarzen Punkte auf unserer Haut denkst, sage ich mal, wenn du da zu 2 Hautärzten gehst, kriegst du wahrscheinlich 2 verschiedene Meinungen, zu 5 wahrscheinlich 5 verschiedene Meinungen. Mhm. Wohingegen, wenn du diese, sag mal, Maschine angefüttert hast und trainiert hast und genau gesagt hast, okay, dieser Punkt bedeutet dies und jenes, und der hat Tausende und Abertausende in seinem Datenfundus. Ja. Und ich habe eine App, die ich abfotografieren kann, dann, das sind so Beispiele, wo ich sage, da würde ich wahrscheinlich eher auch der KI vertrauen.
Ja.
Auch da wieder das Zusammenspiel macht es, also Mensch und Maschine zusammen, also die Vermittlung und die Erklärung der Diagnose sollte immer noch von einem fachkundigen Arzt sein, aber dass der sich zunehmend auch auf KI stützt, auf seine Erfahrung und KI. Definitiv. Also das ist wie Yin und Yang sozusagen im Zusammenspiel, da kommt die Power raus aus meiner Sicht. Ja.
Exakt, genau, wenn Dinge eigentlich ein klares Kriterium haben oder ein klares Kriterium identifizierbar ist über viele Datenpunkte, wie jetzt bei so einem, keine Ahnung, Leberfleck oder so, ist es jetzt Krebs oder ist es keiner, glaube ich, ist da eine AI oder halt eine Maschine theoretisch viel besser, weil halt wir Menschen gar nicht so viel Bilder da verarbeiten können auf einmal in unserem Gehirn. Aber wenn es halt dann, wenn die Signale, glaube ich, schwächer werden, und die Signale werden schwächer, umso mehr wir in die Zukunft gehen, umso mehr etwas Neues herankommt, umso, glaube ich, stärker kommt dann der Mensch aktuell noch ins Spiel. Aber ja, genau, am Ende ist es ein Zusammenspiel. Und wie du sagst, wir Menschen haben Stärken und Schwächen, jeder Mensch unterschiedliche und eine KI halt auch. Ich glaube, das ist aber wichtig, dass wir halt das auch wissen, ne? Auch eine KI ist nicht immer recht, aber kann helfen.
Ja, deswegen also wichtig, was ich vorhin gesagt habe, Anfüttern der Daten. Also es hängt wirklich vom Menschen ab, egal ob du es beim Anfüttern schon richtig machst. Deswegen die Muse würde ich mir sehr interessieren, wie die angefüttert wurde mit Daten und wie das Prompt Engineering dann ausschaut. Und es gibt definitiv KIs, die eine Bias haben, die vielleicht sogar rassistisch sind, weil sie eben falsch antrainiert worden sind. Wahnsinn. Und da muss der Mensch nach wie vor ein starkes Auge drauf haben. Ethische KI, Stichwort. Ja. Es ist immer der Mensch immer noch in der letztendlichen Verantwortung. Man kann nicht sagen, die KI war schuld. Nein, die Systeme wurden von Menschen gebaut und letztendlich sind wir immer noch in der Verantwortung. Ja.
Verrückt. Auch super spannend.
Glaubst du, dass es, was denkst du, du hast es vorhin schon ein bisschen angesprochen, aber kann eine KI irgendwann so kreativ sein wie der Mensch? Und was ist da, braucht es da wahrscheinlich auch eine andere Technologie als diese Large Language Models aktuell, oder? Hast du da Erfahrungswerte oder irgendwas gelesen oder kennst dich aus? Ich weiß nicht, irgendwelche Perspektiven, finde ich spannend.
Also wenn es in Richtung AGI geht, also diese generelle künstliche Intelligenz und starke KI, wo die Leute im Silicon Valley vor allem ja sehr stark dran forschen, dann wird das wahrscheinlich so kommen. Ich glaube, dass wir noch weit davon entfernt sind, zum Glück auch weit davon entfernt sind einerseits.
Also sprechen wir davon 50 Jahren oder was heißt weit davon?
Die reden, dass es in den Anfang der 30er Jahren so weit sein wird, vielleicht sogar schon früher. Mhm. Manche sagen sogar, dass jetzt schon manchmal wir eine AGI haben an der einen oder anderen Stelle. Also es gibt auch Beispiele, wo war vielleicht auch marketingmäßig ein bisschen aufgeheizt, wo Google gesagt hat, sie sind selber überrascht von ihrer eigenen KI, weil sie sich selber Bengalisch beigebracht hat zum Beispiel. Das war jetzt nicht antrainiert, aber plötzlich konnte die Maschine selber Bengalisch halt, ohne dass sie antrainiert wurde. Einfach, weil sie halt offensichtlich von Leuten gechallenged wurde und halt gefragt wurde, übersetze mir diesen und jenen Text. Und dann hat die verstanden, ich muss eine neue Sprache lernen. Mhm. Und hat die sich verselbstständigt. Ja, aber es bedeutet immer noch nicht, dass sie ein Bewusstsein dessen hat, dass sie jetzt eine neue Sprache hat. Das versteht die gar nicht, dass sie jetzt eine neue Sprache versteht. Das ist ja das Krasse eigentlich an der KI.
Ja.
Und also wir haben schon so Singularitäten, die darauf hindeuten, dass wir einer AGI nahe sind. Kann man dystopisch sehen, kann man utopisch sehen. Ich glaube, wie immer, man sollte die Chancen im Vordergrund stellen. Der Mensch sollte immer noch irgendwo der Herr von der Ganze sein. Ja.
Also ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Bianca, was sagst du?
Ich bin sprachlos.
Na gut, gibt es noch irgendwelche wichtigen Fragen, Bianca?
Ja, eine letzte Frage hätte ich noch so zum Abschluss.
Ja, bitte.
Jetzt wollen wir natürlich trotzdem, dass unsere lieben ZuhörerInnen auch selbst weiterhin kreativ sind. Was würdest du denn jetzt abschließend unseren Zuhörern mitgeben im Rahmen der Kreativität?
Einfach offen, neugierig zu sein für Neues. Geht auf Leute zu. Fordert die Serendipität heraus, wie ich es gesagt habe. Hinterfragt auch das eine oder andere Mal, also auch wenn ihr mit KI arbeitet, es ist ja auch bekannt, dass KI halluziniert. Also das, was da entsteht, ist ja nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, auch das zu hinterfragen, genauso wie bei Menschen auch immer zu hinterfragen. Ich habe da das Thema neben Kreativität, das Thema kritische Denken angesprochen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, gerade im politischen Umfeld auch. Einfach immer alles zu hinterfragen und den Sinn des Denkens nicht zu vergessen. Ja. Warum sind wir eine denkende Spezies? Und das nicht einfach abzuschalten, sondern daran zu arbeiten, das weiterhin zu tun.
Super wichtig. Ein wunderschöner Abschluss. Ich nehme auf jeden Fall auch die 4Ks mit und eine neue Buchempfehlung.
Ja, vielen Dank, lieber Markus. Wunderschön. Ich glaube, wieder ein paar neue Gedankenanstöße für die Menschen da draußen. Ich hoffe, für dich war es auch einigermaßen worthwhile to invest this time hier. Das ist ja immer wichtig, ne?
Ja, definitiv.
Return on time invested. Aber natürlich auch ein bisschen Spaß dabei, hoffentlich. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Bianca. Vielen Dank, ihr ZuhörerInnen da draußen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Danke dir. Ciao.